Während die draußen ihren Spaß haben, haben wir hier drinnen auch Spaß, okay? Ein Satz ist mir gestern Abend ein bisschen hängen geblieben. Da hat Konrad gesagt, Gott erhält die Ehre, wenn die Gemeinde aussieht wie Jesus. Und ich glaube, das gilt auch für eine Kirche. Gott erhält die Ehre, wenn die Kirche aussieht wie Jesus. Nun habe ich von jemandem gehört, der sagte, er kam aus einer anderen Ansgar-Kirche, der meinte, das heißt Ansgar, fühlt sich aber anders an als zu Hause. Also hier. Und so ist es vielleicht auch. Ich genieße es, die Vielfalt auch in den verschiedenen Ansgar-Kirchen. Wir sind eins und dennoch gibt es so verschiedene lokale Sachen, die wir auch erleben. Und ich glaube, uns in der Kirchenleitung ist es total wichtig, mir persönlich auch, dass was wir hier machen, ist nicht nur irgendwie, naja, wir sind eine Freikirche, wollen halt irgendwie auch miteinander unterwegs sein, sondern es geht darum, dass wir den Namen Jesu groß machen wollen in unserem Land. Und dass wir davon überzeugt sind, dass Deutschland nichts so sehr braucht wie Jesus Christus. Deutschland braucht nicht mehr Euros. Deutschland braucht auch nicht, was weiß ich, alles mögliche andere. Ja, mehr Wirtschaftswachstum. Deutschland braucht vor allem Jesus Christus. Und das Problem ist, dass das nicht mehr Konsens ist unter den etablierten Kirchen. Auch unter manchen Freikirchen nicht. Ich komme ja viel rum und war mit einer Bischöfin zusammen. Und da haben wir ein bisschen gesprochen und mir wurde so deutlich, sie sagte, okay, in Deutschland erleben wir einen demografischen Wandel. Der wird ja viel beschworen. Ich dachte so, ja, aber der hat ja noch gar nicht angefangen. Das kommt noch. Im Moment sprudeln ja die Kirchensteuereinnahmen noch. Der demografische Wandel, der kommt noch. Und dann meinte die Bischöfin einer Kirche, wohlgemerkt. Ja, und der demografische Wandel macht natürlich auch nicht Halt vor unserer Kirche. Will sagen, wir werden eine Gemeinde nach der anderen schließen. Das ist eben so. Und ich dachte, wie kann sie das sagen? Das wird sie doch wehtun eigentlich. Gut, es gibt manche Kirchen, da gebe ich echt recht. Da ist es gut, die eine oder andere Gemeinde wirklich mal zu schließen. Wir sind vier und der Herr ist hier. Sag ich, schön, dass ihr vier seid. Wie lange seid ihr denn schon vier? Und wenn ich dann höre, seit 10 Jahren hat sich in dieser Gemeinde kein Gast mehr reingetraut, würde ich sagen, wisst ihr was, ihr vier? Spielt doch lieber Doppelkopf. Ehrlich. Wenn dein Pferd tot ist, steig ab. Es ist so. Das sage ich, der ich leidenschaftlich für Kirchen kämpfe, für Gemeinden kämpfe und auch gekämpft habe, auch persönlich, wo ich dachte, nee, hier will Gott noch ein Werk tun. Und dann gebe ich sie nicht auf. Das gilt genauso. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Versteht ihr das? Es gibt manche Gemeinden, da muss man sagen, hier ist jetzt mal Schluss. Und andere Gemeinden, wo man sagen muss, hier will der Herr was tun und wir müssen Gas geben und gucken, wie wir das nach vorne bringen. Es gibt nicht das eine, was richtig ist und das andere ist falsch. Wir müssen dafür offen sein. Ich fand das schön, der Bishop of London, also der in London der anglikanische Chef ist, der hat mit der Holy Trinity Brompton Church und anderen zusammen ein tolles Konzept entwickelt. Die entwickeln alte Gemeinden neu. Ja, also die in London so sind. Das sind anglikanische Kirchen, die da seit 150, 200, 250, 300 Jahren ihre Gebäude haben und so weiter und so fort und dann eben da so unterwegs sind, aber manche von ihnen sind mehr tot als lebendig. Und dann kommt der Bischof von London an einem Sonntag und schließt die Gemeinde offiziell. Ich segne euch aus. So, tot. Euch gibt es nicht mehr. Und am nächsten Sonntag wird diese Gemeinde wieder eröffnet. Okay? Wisst ihr warum? Weil man muss erstmal das Alte sterben lassen, bevor es zu einer Auferstehung kommen kann. Und dann können die Alten nicht sagen, Aber das haben wir noch nie so gemacht. Ich sage, stimmt, in der alten Gemeinde haben wir das noch nie so gemacht, aber in der neuen Gemeinde machen wir das so. Ich habe gehört von Kirchen in Amerika, Freikirchen. Es wurden in Amerika zwischen den 20er und vielleicht Mitte der 40er Jahre, ganz viele im 20. Jahrhundert, wurden ganz viele Gemeinden gegründet, Baptistengemeinden, alle möglichen Gemeinden wurden gegründet. Und bei denen ist es so, die sind teilweise stark überaltert, haben aber ein Gebäude, haben auch ein Standing in ihrem Stadtteil, die sind bekannt, man kennt diese Kirchen. Und haben aber das Problem, dass ihnen so die junge Generation fehlt. Und man hat angefangen, ein Programm zu entwerfen, das heißt Rechurching. Also wieder verkirchlichen, könnte man sagen. Und das Programm ist relativ einfach. Man bringt dann junge Leute in diese Gemeinde hinein und sagt, ihr Alten, die ihr hier seid, ihr müsst einfach nur eine Sache von ganzem Herzen wollen, nämlich Veränderung. Wenn ihr Veränderungen nicht mögt, dann wird es nicht weitergehen. Wenn ihr bereit seid, die jungen Leute zu empfangen, mit reinzunehmen, sie zu begleiten mit eurer Weisheit, ihnen auch Raum zu lassen, auch eure Portemonnaies natürlich zu öffnen, damit Leute angestellt werden können, Dinge nach vorne gebracht werden, dann kann das was werden. Und es ist interessant, viele Gemeinden, die in ihren Stadtteilen immer aktiv waren, aber denen einfach die Leute, es gab keine neue Generation, die da war. Viele Gemeinden erleben neues Leben in ihrem Stadtteil. Da werden alte Brunnen wieder aufgebuddelt. Das finde ich total cool, weil ich denke, wir brauchen sowas auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, hier für die Hamburger unter euch, hier im Winterhuder Weg ist eine Kirche. Und eine Gemeinschaft innerhalb der evangelischen Kirche wollte diese Kirche kaufen und daraus ein tolles Zentrum machen. Und vielleicht haben sie sich nicht so wirklich klug angestellt, weil die Presse war sehr negativ. Sehr, sehr negativ. Das wollen wir auf keinen Fall, das geht gar nicht. Aber die Idee fand ich cool. Man nimmt eine alte Kirche und schenkt ihr ein neues Leben. Und eben nicht nur als Theaterraum oder als Restaurant oder als was weiß ich, was man aus so einer alten Kirche machen kann. Und manchmal denke ich, wie traurig ist es, dass die evangelische Kirche in vielen Teilen, also in Hamburg ist es so, alle Kirchen in Hamburg, alle evangelischen Kirchen, und Hamburg ist ja mehrheitlich evangelisch, also im Sinne von, die meisten der Christen gehören zur Nordkirche, und dann gibt es noch ein paar Katholiken und auch ein paar Freikirchler, ungefähr so ist die Sache. Die Nordkirche hat angefangen, alle Gebäude in Hamburg, alle Kirchengebäude zu kategorisieren. Die A-Kategorie heißt, das ist eine Kirche, die ist ein Leuchtturm, die ist ganz wichtig für die Stadt, die dürfen wir auf keinen Fall platt machen, die ist so, da müssen auch Millionen reingesteckt werden, das muss laufen. Ich sag mal, Stichwort Michel, ja, St. Peter, die ganzen Hauptkirchen und so weiter. Das muss sein. Dann gibt es die B-Kategorie, da sagt man, okay, da stecken wir Geld rein und gucken, wie es geht, ja, aber ein bisschen mit Handbremse. Und dann gibt es die C-Kategorie, da sagt man, naja, das sind Kirchen, auf die können wir verzichten. Das sind manchmal vielleicht sogar sehr lebendige Gemeinden, die sind nur dummerweise in der Nähe einer A-Kirche. Und dann haben sie die A-Karte gezogen. Das ist das Problem dabei. Und es wird gar nicht gefragt, was für ein geistliches Leben ist da. Sind da Pastoren, die wirklich mit Jesus unterwegs sind und so weiter. Das wird gar nicht mehr gefragt. Und ich finde es dann traurig, wenn dann ein Kirchengebäude, was eigentlich ja von Menschen gefüllt wird, die sagen, wir wollen hier wieder Leben reinbringen, dass man dann sagt, nee, wir wollen lieber, dass da eine säkulare Theatergruppe reinkommt und was für die Community macht. Community ist ein neudeutsches Wort und heißt die Leute, die drumherum leben. Sowas ist einfach irgendwie nervig, finde ich. Mich ärgert das richtig, muss ich sagen. Ich glaube, wir brauchen auch in Hamburg, wir brauchen in Deutschland auch eine Sicht dafür, wo gibt es alte Brunnen, die wir wieder ausbuddeln. Ja, wo wir nicht bei Null anfangen, sondern wo wir gucken können, wie können wir da neues Leben reinbringen. Aber es geht nur, wenn wir auch in der Ökumene zusammenarbeiten. Und im Moment sehe ich das leider auf vielen Ebenen nicht. Warum sage ich das? Ich habe euch einen einzigen Vers mitgebracht. Das sind vielleicht anderthalb Verse, wenn ich genau bin. Es sind Verse, die schon erwähnt wurden, aber noch nicht ausgelegt wurden. Zumindest nicht von mir. Deswegen bringe ich sie jetzt mal im Hinblick darauf, was heißt das für uns? Wir haben ja gesagt, auch als Ansgar-Kirche, wer von euch war schon mal beim Ansgar-Sommercamp? Okay, guckt euch mal um, ja, schon ein paar Leute beim Sommercamp. Wir haben 10 Jahre lang etwa, haben wir Camps angeboten und sind da eine Woche weggefahren, hatten ein tolles Programm, super Musik, gute, tolle, tiefe theologische Vorträge von Wolfram. Und das war für uns in Ansgar ganz wichtig, weil wir da zusammengewachsen sind. Manche von euch haben es erlebt. Ihr habt Leute wieder getroffen, die ihr lange nicht gesehen habt, die ihr noch aus diesen Camp-Zeiten kennt. Nur das Problem war, ein solches Camp hat bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr an Vorbereitungszeit gehabt mit vielen Kräften, die das gebunden hat. Dann haben wir uns gefragt, ist jetzt was Neues dran? Und dann kamen wir auf die Idee, wie wäre es, wenn wir einmal im Jahr eine Konferenz machen wie diese? Und zwar einfach im Moment der Einfachheit halber in den beiden größten Anzahlkirchen, die wir haben, also in Wetzlar und in Hamburg-Mitte. Und machen das einfach mal mit der Manpower, die wir vor Ort haben und haben da eben nicht ein halbes, dreiviertel Jahr Manpower gebunden. Natürlich ist hier eine Menge Arbeit drin, klar, morgen werden wir auch allen wesentlichen Mitarbeitern nochmal ordentlich danken. Hier haben sich so viele Leute reingegeben, es ist echt Wahnsinn, ich finde es total cool. Also das Ganze, was wir hier sehen, hat bestimmt 80 Leute gebraucht, die hier richtig gepowert haben. Und das ist echt toll, vielleicht sind es auch 100, ich weiß es nicht. Aber das ist echt schön, da bin ich dankbar für. Und wir merken, wir haben letztes Jahr angefangen mit der Anzahlkonferenz in Wetzlar, mit Reinhard Rehberg von der Vineyard Speyer. Es war einfach toll, zusammenzukommen. Und was ich faszinierend fand, da waren auch Leute aus dem Team von Reinhard mit dabei in Wetzlar. Und die sagten dann, ach, es ist ja mal schön, bei einem Familientreffen einer anderen Bewegung dabei zu sein. So ein Familientreffen. Also, wenn ihr nicht zu Anzahl gehört, ganz entspannt bleiben. Wir wollen euch nicht vereinnahmen. Es heißt halt nur einfach Anzahlkonferenz, deswegen reden wir von Anzahl, ja. Also, du darfst gern FEG, Baptist, Pfingstler, was auch immer du bist, bleiben. Wunderbar, ja. Also, wir wollen niemanden negativ vereinnahmen. Aber wir merken einfach, es ist gut, auch zusammenzukommen, auch Identität wachsen zu lassen. Und das, was Reinhard letztes Jahr in Wetzlar gesagt hat, das, was Konrad und Wolfram jetzt, finde ich, wie zwei siamesische Zwillinge erzählen, nicht ganz, aber ja, es ist schon faszinierend, die haben sich vorher noch nie getroffen, die beiden. Da denke ich, wie cool ist das denn, dass wir da auch eine Botschaft haben, auch ein Erbe haben, was wir weitergeben müssen und was nicht selbstverständlich ist in dieser geistlichen Welt, auch in der wir leben. Was nicht selbstverständlich ist, auch unter denen, die mit Ernst Christ sein wollen. Da sind viele dabei, die mit Blut, Schweiß und Tränen ihre Arbeit machen. Alles für den Herrn. Und wir wollen auch gern Blut, Schweiß und Tränen haben, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist der wesentliche Unterschied. Und auch nicht als ein Weg zum Heil, sondern ein Weg aus dem Heil heraus, das schon geschehen ist. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Also, der Bibelvers, um den es geht. Galater 2, Vers 19b und 20. Ich lese mal vor. Paulus schreibt da, ich bin mit Christus gekreuzigt. Sagt Paulus. Dann sagt er weiter, ich aber lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was ich ganz wichtig finde, Paulus spricht hier davon sehr emphatisch, es wird betont, eine Emphase drauf gesetzt. Ich wird zweifach im Griechischen, kann man das zweifach betonen. Ich lebe nicht mehr oder nicht länger. Ich nicht mehr. Luther hat übersetzt, ich lebe, aber doch nun nicht ich. Dann frage ich mich, okay, wer lebt denn jetzt eigentlich? Finde ich ein bisschen schwierig vom Sinn her. Nichts gegen Martin Luther, er hat eine großartige Leistung und vor allem dieses Wort Luthers kannte ich noch nicht, habe ich heute neu gelernt. Ja, wir sind ein Kuchen zusammengebacken mit Jesus, finde ich genial, hatte ich noch nicht bisher. Ich liebe Kuchen, also das Bild geht bei mir total rein, das ist einfach super, ja. Ein Kuchen, du bist ein Kuchen mit Jesus, ja, wunderbar, ein Wohlgeruch für den Herrn. Also, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Es ist sein Leben in uns. Und was für den Einzelnen gilt, gilt auch für eine Gemeinde, gilt auch für eine Kirche, gilt für den gesamten Leib Christi. Der Leib Christi heißt ja Leib Christi. Schon mal drüber nachgedacht. Der heißt nicht Leib irgendwie. Leib Christi. Jesus soll so sichtbar sein in diesem Leib, dass man nicht mehr trennen kann. Ist das jetzt Jesus oder die so und so Gemeinde oder so und so Kirche, man soll sehen, das ist Jesus. Also wer uns begegnet, soll Jesus sehen. Das ist die Idee. Und wir sind auf dieser Welt eigentlich nur dafür, dass wir die Hände und Füße Jesu sind. Vielleicht auch mal der Mund Jesu oder die Ohren Jesu. Aber dass wir da, wo wir hinkommen, Paulus sagt, den Wohlgeruch Christi verbreiten. Wie so ein Parfum, ja. Manche Leute, die sind etwas stärker parfümiert und wenn die dich umarmen, dann riechst du am Abend immer noch danach. Ja, so, das ist das Bild, was hier genutzt wird. Wir sollen einen Wohlgeruch verströmen, der an anderen haften bleibt, okay? Ein Wohlgeruch, wo andere sagen, wow, das riecht aber gut bei dir. Das ist ja schön, das möchte ich auch haben. So sollen wir sein, als Einzelne wie auch als Kirche. Und das hat zwei wesentliche Punkte, auf die ich eingehen will. Das eine ist folgendes, Paulus nennt das am Anfang. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Als er am Kreuz hing, hat Wolfram heute auch gut gesagt, hingen wir quasi mit ihm am Kreuz. 2. Korinther 5, Vers 20 sagt, er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Vielleicht 2. Korinther 5, 21, aber auf jeden Fall da ungefähr. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir hätten eigentlich diesen Kreuzestod verdient, aber Jesus hat da für uns gehangen. Was heißt das nun als Kirche zu sagen, wir sind mit Christus gekreuzigt? Das heißt, dass unser alter Mensch mit seiner Religiosität tot ist. Was ich an Konrad so liebe und schätzen gelernt habe, ist, dass er so schön unreligiös ist. Er ist so herrlich unreligiös. Er zieht ein paar Register und das ist wunderbar. Und es hat so nichts mit Religion zu tun. Vielleicht schockt euch das, vielleicht habt ihr das noch nie gehört. Im Grunde genommen ist das Christentum keine Religion. Warum? Weil Religion eigentlich immer definiert ist als der Versuch des Menschen, in die Sphäre des Göttlichen vorzudringen. Ja, es ist der Buddhist, der meditiert, sich entleert auf einem langen, Jahre, jahrzehntelangen Weg, um schließlich sozusagen dahin zu kommen, wonach er sich eigentlich als Ziel sehnt. Es ist der Moslem, der die 5 Säulen des Islam halten muss, wenn er das Gefühl kriegen möchte, ich habe das Heil. Das große Problem des Islam ist, dass es im Islam keine Heilsgewissheit gibt. Du weißt nicht, ob du bei Allah im Paradies ankommen wirst. Das weiß nur Allah. Wie hart muss es sein, das nicht zu wissen? Zu denken, ich mache alles richtig, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Und ihr könnt alle Religionen der Welt durchgehen. Im Hinduismus musst du die richtigen Opfer bringen. Du musst mit den richtigen Göttern unterwegs sein und das ist im Hinduismus nicht einfach, weil es 1 Million Götter gibt. Wer sagt dir, wer die richtigen sind? Trial and error, okay, versuch mal 1 Million, das ist eine Menge Zeug. Es ist Kennzeichen des Menschen, dass in ihm tief drin diese Sehnsucht nach Ewigkeit liegt. Diese Sehnsucht nach mehr. Deswegen hat Nikolai Berdjajew, ein russischer Kulturphilosoph, mal gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Karl Marx hat gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Berdjajew sagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Also geben wir ihm irgendwas Religiöses. Und ihr könnt das auch durchbuchstabieren. Guckt euch den Kommunismus an. Der hat auch religiöse Züge. Sozialismus ist Christentum ohne Jesus. Tolle Utopie, funktioniert aber nicht. Der Nationalsozialismus war hochreligiös. Thomas Schirmacher hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Religion Hitlers. Ich glaube 750 Seiten, wer das mal lesen will. Und hochinteressant, wie da auch solche Massenaufmärsche, alles Mögliche choreografiert wurde, wie solche Fahnen waren, religiöse Akte waren mit Priestern und allem Möglichen. Die hießen nicht Priester, die hießen dann Sturmbahnführer, aber das war genau das Gleiche. Das war eine Religion. Der Humanismus ist natürlich auch eine Religion, ja. Ich bin sowas von gut, das ist der Hammer. Ja, ist toll. Und im Prinzip auch jemand, der Atheist ist, der so richtig ein Atheist ist, der sagt, Gott gibt es nicht. Der glaubt ja daran, dass es Gott nicht gibt. Wenn ihm das sagt, dann wird er ganz wild. Aber es hat mal jemand gesagt, das fand ich ein total überzeugendes Argument, wenn jemand Jahre oder Jahrzehnte seines Lebens darauf aufwendet, zu beweisen, dass es etwas nicht gibt, was es seiner Meinung nach nicht geben kann. Nochmal, er will beweisen, dass es etwas nicht gibt, was es seiner Meinung nach nicht geben kann. Frage ich mich, ob das nicht ein indirekter Gottesbeweis ist. Weil ich meine ganz ehrlich, dann könnte ich sagen, es gibt ihn nicht und fertig. Warum muss ich dann auch noch andere evangelisieren und sagen, wir müssen auch glauben, dass es ihn nicht gibt? Das hat auch religiöse Züge. So, warum ist das Christentum jetzt keine Religion? Weil es eben nicht mehr darum geht, was der Mensch alles leistet, um in die Sphäre des Göttlichen vorzudringen, sondern weil es darum geht, dass Gott Mensch geworden ist. Dass er für uns alles getan hat, damit wir mit Gott ins Reine kommen, ohne dass irgendjemand von uns auch nur irgendeine Sache gemacht hätte. Denn die Bibel sagt ganz deutlich, Christus ist für uns gestorben, als wir alle noch Sünder waren und keiner von uns hat nach Gott gefragt. Keiner. Das nennt man Gnade. Und das finde ich so schön. Ihr müsst wirklich mal dieses Spiegel-Video euch nochmal angucken. Also wenn ihr irgendwie wisst, was ein Video ist und was Spiegel Online ist, kriegt ihr das zusammen, macht das mal. Konrad ist so herrlich unreligiös, neben diesen ganzen Buddhisten und Hinduisten. Und er sitzt da einfach und sagt, Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ja. Und ich denke, wie cool ist das denn? Ja. Ich weiß auch nicht, wie der als christlicher Pastor dann da reinkommt, aber ist mir völlig wurscht. Ich finde es total cool. Also macht das mal. Es ist wirklich erfrischend, auch wenn manches von dem, was die anderen so erzählen, echt erschreckend ist im Vergleich. Es liegt natürlich auch tief im Menschen drin, zu denken, ach, ich muss auch was leisten dafür. Wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft und der Gedanke, du könntest etwas bekommen und musst gar nichts dafür tun, ist uns erstmal grundsätzlich fremd. Ihr könnt das mal ausprobieren. Stell dir vor, du hast Geburtstag. Und zu deinem Geburtstag kommt dein Nachbar vorbei und schenkt dir etwas richtig Schönes, was du dir auch gewünscht hättest, wo du dich fragst, woher weiß er das? Und das, was er dir schenkt, hat den Wert von ungefähr 50 Euro. Ja, nur so eine Hausnummer. Die meisten von uns würden wahrscheinlich etwas nervös. Wann hat der nochmal Geburtstag? Was könnte der denn wollen? Ja. Oder noch schlimmer, was will der von mir? Ja. So, ich weiß schon, irgendwas muss jetzt kommen. Das muss doch noch irgendwo da muss doch noch was nachkommen. Das kann doch nicht alles sein. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind so schnell dabei, dann zu denken, wir müssten jetzt was zurückgeben. Wir müssen es jetzt ihm gleich tun. Wir müssen irgendwie was tun, damit wir das wieder so gerecht machen. Wisst ihr, das Schöne bei unserer Erlösung ist, sie ist ohne unser Zutun geschehen und das Einzige, was du tun kannst, ist sie in Dankbarkeit annehmen. Mehr kannst du gar nicht tun, mehr musst du auch gar nicht tun und du darfst dich darüber freuen wie ein Kind, dass du sagst, ich bin erlöst. Es ist einfach gut. Es ist einfach gut. Und das ist eine Botschaft, ihr Lieben, die ist selbst in christlichen Gemeinden nicht so klar. Das tut mir richtig weh, fast schon körperlich weh. Dass ich so viele Menschen auch erlebe, wo ich so denke, das sind Gutmenschen. Die sind christlich sozialisiert worden. Die beten auch und lesen in der Bibel jeden Tag. Aber sie sind im Inneren nicht berührt von dieser Botschaft der Gnade. Sie haben das gelesen, vielleicht auswendig gelernt, aber sie wissen nicht, was es heißt, mit Christus gekreuzigt zu sein. Das heißt, dein altes Leben ist vorbei, egal was war. Okay, vielleicht sind Narben übrig. Konrad könnte davon auch erzählen. Ich kann davon erzählen. Manche Dinge, die in meiner Kindheit und Jugend gelaufen sind, haben Narben hinterlassen in meinem Leben. Ja, richtig. Aber ich muss mich nicht mehr durch diese Vergangenheit bestimmen lassen, sondern durch Jesus und mit ihm in die Zukunft gehen. Und wenn ich mal falle, stehe ich wieder auf. Ich fand, Wolfgang hat es so schön gesagt. Wir suhlen uns nicht im Selbstmitleid oder in dieser Schuld und sind zerknirscht. Wir stehen auf und gehen weiter. Ehrlich. Alles andere ist erlöst. Punkt aus, fertig. Das ist bei den Zeugen Jehovas, um mal ein anderes Beispiel zu bringen, immer so krass. Bei den Zeugen Jehovas ist es so, dass Christus dich losgekauft hat, hat ein Loskaufopfer gebracht. Ja, am Kreuz. So weit, so gut. Das heißt, du bist wirklich losgekauft. Wie schön ist das denn? Das Problem ist das Kleingedruckte dabei. Das Kleingedruckte dabei heißt, du bist losgekauft für alle Sünden, die du getan hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dich für Jesus oder für eine Beziehung zu Jehova entschieden hast. Was danach kommt, das ist nicht erlöst. Da musst du schön nach den Regeln spielen und hoffentlich alles richtig machen. Dafür reicht das Blut Christi nicht. Und wisst ihr, das ist richtig fies, ist richtig gemein. Und wenn die Zeugen einmal im Jahr Abendmahl feiern, einmal im Jahr, habe ich mir sagen lassen, geschlossene Gemeinschaft, 300, 400 Leute, dann geht es darum, wer darf überhaupt das Abendmahl nehmen? Wer ist würdig, das Abendmahl zu nehmen? Die Texte werden vorgelesen, wer aber nun unwürdig das Wort, das nimmt, das ist ganz schlimm und so. Dann nehmen von 300 Leuten vielleicht 6 das Abendmahl, weil andere sich als unwürdig erachten. Das ist kein Scherz. Das ist ein ganz tiefer religiöser Geist. Das Problem ist, der findet sich auch überall woanders. Der findet sich möglicherweise auch in dieser Gemeinde. Ich würde ihn gerne austreiben. Ich würde ihn gerne erlösen. Also erlöst ist er ja schon durch Jesus. Aber ja, wir brauchen das nicht. Das brauchen wir wirklich nicht. Wir müssen verstehen, wir sind erlöst in Christus. Und da müssen wir lernen, was es heißt, auch in Christus und aus Christus herauszuleben. Aber diese Botschaft, ich weiß auch, Wolfram tingelt ja schon seit Jahrzehnten durchs Land und erzählt den Menschen, Römer 7 ist nicht die Erfahrung des erlösten Christen. Es ist undenkbar, dass ein Paulus, der in Römer 6, also bis zu Römer 6 sowieso, erklärt, wie toll wir erlöst sind. In Römer 8 sagt, durch die Kraft des Heiligen Geistes geht's richtig los. Dass der in Römer 7 sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von meinem todverfallenen Leib? Dieses Ich ist ein auktoriales Ich. Ist der Mensch unter dem Gesetz. Ist der Mensch, der noch nicht richtig erlöst ist. Der einfach merkt, ich schaffe es nicht, die Regeln einzuhalten, egal wie sehr ich mich anstrenge. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich nicht. Das ist nicht die normale Erfahrung eines Christen. Das ist die Erfahrung eines Menschen, der noch nicht wirklich verstanden hat, wovon er eigentlich erlöst ist. Das ist ganz entscheidend. Und Wolfram tingelt damit durch die Länder und manche klatschen, manche kaufen seine Bücher, aber viele verstehen das nicht. Und viele sagen dann Folgendes, und das finde ich fatal. Sie sagen dann, ja, aber es ist doch meine Erfahrung. Ich will doch das Gute und dann erlebe ich, dass ich es nicht tue. Also spricht mir das aus meinem Herzen. Dann würde ich sagen, okay, es mag sein, dass das deine Erfahrung ist. Die Frage ist doch folgende, muss es sie denn bleiben? Oder hat Gott vielleicht was anderes vor? Vielleicht hat er was ganz anderes vor, dich wirklich zu erlösen von diesem Zwang, das Gute zu wollen und dann irgendwie das Böse auf die Reihe zu kriegen. Das kann doch nicht sein. Und da denke ich, das ist mir wichtig, auch als Ansgar-Kirche, dass wir sagen, wir sind mit Christus gekreuzigt. Wir wollen diese Botschaft der Erlösung in Christus ganz tief verankern im Leben eines jeden, der mit unseren Gemeinden in Verbindung kommt. Und sagen, du bist erlöst, dir ist vergeben, du kannst ganz anders leben. Aber es ist völlig klar, wenn du jahrzehntelang anders gelebt hast, ist das auch ein Prozess, der nicht gerade über Nacht sofort geht. Vielleicht bist du auch so und denkst, na ja, aber dies und jenes, da habe ich doch wirklich Schuld auf mich geladen. Ich habe doch wirklich was falsch gemacht. Ich habe Menschen verletzt, ich habe das und jenes und so weiter. Und das kann doch nicht und überhaupt. Dann sage ich dir, stopp. Ich möchte von zwei Figuren in der Bibel erzählen, die aus meiner Sicht im Alten und im Neuen Bund wie zwei große Säulen sind. Das eine ist Mose. Auf dem Berg der Verklärung erscheinen Jesus, Mose und Elia. Nicht Abraham und Elia. Mose und Elia. Warum Mose? Weil Mose der Gesetzgeber war, der das sozusagen das Mundrohr Gottes war für das Gesetz. War Mose perfekt? Nein. Erstens hat er einen Ägypter erschlagen. Gut, kann man sagen, war im Affekt, aber er hat ihn erschlagen. Ja, okay? So, die Bibel ist da sehr ehrlich. Und zweitens hat er in einer Drucksituation dann offensichtlich es nicht geschafft, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Und trotzdem ist er derjenige, der mit Jesus und Elia auf dem Berg der Verklärung steht. Wisst ihr, was das heißt? Wenn es für einen Mörder eine herrliche Zukunft gibt, gibt es die für jeden anderen auch. Und denkst du vielleicht, ja okay, Mose, das ist jetzt 3.500 Jahre her. Sag ich, stopp. Nehmen wir Paulus, spulen wir 1.500 Jahre nach vorne. Paulus war dabei, als Stephanus gesteinigt wurde. Und in Apostelgeschichte 8, Vers 1 steht, und er fand Gefallen an seinem Tod. Okay? Wir wissen nicht, ob er dafür ursächlich war. Kurze Zeit später ist er mit Briefen unterwegs, um Christen zu verfolgen. Es könnte sein, dass Paulus auch schon mit dabei war, als Stephanus sozusagen geholt wurde. Und dass er mit verursächlich war für diesen Mord. Und kann Gott Paulus gebrauchen? Das meiste, was wir über das in Christus sein wissen, wissen wir von Paulus. Natürlich, bei Johannes gibt es auch ein bisschen was, ja, aber es ist Paulus, der uns das vor Augen malt. Und der so herrlich erlöst lebt, trotz aller widrigen Umstände. Wenn Gott diese beiden Männer gebrauchen kann, dann kann er auch dich und mich gebrauchen. Und es gibt keine Schuld, egal was es ist, die Gott nicht vergeben könnte. Die Sünde gegen den Heiligen Geist nehme ich mal aus, aber die hat keiner von euch begangen, sonst wäre der nicht hier. Wer die begangen hat, kommt nicht mehr in eine Kirche. Okay? Ist ganz einfach. Und das ist eine gute Nachricht, die müssen wir unter das Volk bringen. Die wollen wir gerne so richtig schön mit Dünger bedüngen und mit viel Wasser besprayen und hoffen, dass sie wirklich viel Frucht bringt. Also zum einen, wenn wir mit Christus gekreuzigt sind, heißt das, wir leben aus der Gnade und nicht mehr in einem religiösen Geist, nicht mehr leistungsgetrieben. Das andere beim Gekreuzigtsein mit Christus ist auch schön, finde ich. Das klang hier und da auch schon in den letzten Stunden an. Wenn du mit Christus gekreuzigt bist, dann bist du ja quasi mit ihm tot, okay? Mit tot. Das heißt, es kann dir eigentlich niemand mehr etwas nehmen. Weil dein Leben hast du ja schon los. Was sollen die Leute noch leben? Klar können sie unser irdisches Leben noch nehmen. Ja. Aber dann sind wir beim Herrn. Ganz ehrlich. Ich will auch nicht zu früh sterben und meine Kinder als Waisen zurücklassen. Will ich nicht. Aber letzten Endes, wenn jemand mein Leben fordert, bin ich beim Herrn. Wo ist das Problem? Und ich fand diesen Gedanken sehr, sehr schön und sehr tief und sehr bedenkenswert, dass man Jesus überhaupt nicht kränken konnte, mit nichts. Womit denn? Und dass man vielleicht auch mal auf dieser Hinsicht auch mal diese ganze Verhandlung vor Pilatus und vor Herodes noch mal lesen muss, warum er so schweigt. Jesus hat nicht nur geschwiegen, um Jesaja 53 zu erfüllen, ja, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, tat er seinen Mund nicht auf. Das ist sicherlich ein Punkt. Aber der andere ist auch, man konnte Jesus überhaupt nicht manipulieren, mit nichts, mit gar nichts. Man konnte ihn auch nicht zwingen, was zu sagen, was er nicht wollte. Als er gefragt wurde, bist du denn der König der Juden? Sagt er nicht ja, sagt, du sagst es. Du sagst es. Du sagst es doch selbst. Und Jesus war so schön frei von allem. Also auch wenn er am Kreuz hängt, ganz ehrlich, da hast du eigentlich andere Sachen zu tun, als noch deinen familiären Nachlass zu regeln. Dann sagt er zu Johannes, siehe, das ist deine Mutter und das ist dein Sohn. Das war für Maria sehr wichtig, weil das war ihre Altersversorgung. Wenn der Sohn vor der Mutter stirbt, kriege ich nichts mehr, so ungefähr. Oder dass er auf der anderen Seite sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wie frei muss man sein, am Kreuz zu hängen und den Menschen, die dir gerade Nägel durch die Handwurzeln und Fußwurzeln getrieben haben, zu sagen, ich vergebe euch von ganzem Herzen, weil ihr wisst nicht, was ihr gerade tut. Ihr wisst es nicht. Ihr könnt es gar nicht ermessen. Klammer auf, das heißt umgekehrt, aber dieser Jesus, der da am Kreuz hing, der konnte ermessen, was da passiert. Der tat das bei klarem Verstand. Der war glasklar, was er da tat. Für dich und für mich. Ich wünsche mir, dass die Antakirche eine Kirche ist, die gekennzeichnet ist, ich nenne das mal so, von einer gesunden Radikalität. Es gibt ja auch eine negative Radikalität, also muss ein paar Hooligans angucken oder andere Leute, ja. Es ist einfach schwierig, aber eine gesunde Radikalität heißt, wir leben von der Wurzel her. Ja, Radix heißt Wurzel. Daher Radieschen. Ja, auch Wurzel. Wir sollen kleine Radieschen sein im Reich Gottes. Schön tief die Wurzeln rein. Und dann, wenn Leute in uns reinbeißen, merken sie, wow, da ist Knoblauch, da ist Aroma, da ist Schärfe. Ja? Was wäre das Leben ohne ein bisschen Schärfe? Okay, das ist das eine, mit Christus gekreuzigt sein. Seid ihr noch dabei? Gut, danke. Es ist eine undankbare Zeit jetzt und meine Stimme ist fast weg, aber ihr seid noch da, das finde ich toll. Das zweite, was mir ganz, ganz wichtig ist, neben dem mit Christus gekreuzigt sein, ist, dass der Text dazu aufruft, im Glauben zu leben. Wir haben gerade kurz auch von Konrad gehört, was das heißt, im Glauben auf die Straße zu gehen. Was das heißt, im Glauben auch über den Umständen zu stehen. Nicht in irgendeiner abgehobenen Form nach dem Motto, wir haben alle einen fliegenden Teppich und dann fliegen wir über die Umstände rüber. Nein, das ist es ja nicht. Und der entscheidende Punkt finde ich hier in dem Text in Galater 2, Vers 20 ist folgendes. Wenn Paulus sagt, was ich jetzt im Fleisch lebe, also jetzt in dieser Zeit, wo ich nun mal so hier fleischlich unterwegs bin, im Sinne von körperlich, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, jetzt kommt es, der A, mich geliebt und B, sich selbst für mich hingegeben hat. Das heißt, das Leben, was wir leben, auch als Kirche, ist ein Leben, das aus diesen Dingen gespeist wird, aus der Liebe Christi und aus der Hingabe Christi. Warum ist das so wichtig? Weil auch das letzten Endes bedeutet, du lebst nicht dafür, um als Kirche groß zu werden, einen großen Namen zu haben, die Quellen der Erweckung auszubuddeln, Deutschland zu segnen. Also ich habe nichts dagegen, wenn Gott Deutschland auch durch uns segnet. Nicht falsch verstehen. Aber ganz ehrlich, der Leib Christi ist doch ein bisschen größer als die Ansgar Kirche. Ja? Und wenn eine Erweckung nebendran ausbricht, dann rufe ich da an und frage, wie kann ich euch helfen, okay? Ja, da geht es doch nicht darum, was ich will. Wir bauen ja nicht unser Reich, wir bauen sein Reich. Und im Grunde genommen muss man theologisch sagen, Gott baut sein Reich und wir dürfen mitbauen. Aber man sagt das ja so und ich finde es auch richtig, wir sind Mitarbeiter in diesem Erntefeld und sollen da auch unseren Platz einnehmen. Aber wenn wir sagen, wir leben aus der Liebe Christi und aus seiner Hingabe zu uns, dann bedeutet das, unsere tiefste Identität liegt eben nicht darin, was wir alles Tolles leisten. Unsere Identität liegt nicht darin, dass wir aus einer Erweckung geboren sind, durch die Tausende von Menschen in diesem Land gesegnet wurden. Das ist nicht unsere Identität. Es gehört zur DNA der Kirche. Okay, aber es ist nicht unsere Identität. Unsere Identität liegt in demjenigen, der sich für uns hingegeben hat und uns so sehr geliebt hat. Und alles, was wir tun, tun wir aus Dankbarkeit zu ihm. Wir tun es nicht, weil wir so toll sind, weil wir es besser wissen, weil wir es richtig machen. Nein, wir tun es, weil er uns liebt und sich für uns hingegeben hat. Das ist der ganz tiefe Wurzel unseres Lebens, auch als Kirche, wo wir sagen, wir wollen so sehr Jesus in unserer Mitte haben, dass man einfach es spürt, dass es einfach klar ist, hier geht es nicht um irgendjemand des anderen Reich, es geht um Jesu Christi Reich. Das soll unter uns wachsen, durch uns durchwachsen. Und wir wollen gern Agenten in Tüdelchen dieses Reiches sein. Ja, seine Handlanger, die in diese Welt gehen und sie verändern. Dieser Sauerteig, der ausgeht und alles durchsäuert. Das ist ein schönes Bild. Jeder, der von euch schon mal Sauerteigbrot gemacht hat, weiß, eine ganz kleine Menge Sauerteig kann einen riesigen Klumpenteig durchsäuern. Das ist der Hammer. Schönes Bild fürs Reich Gottes. Und ich wünsche mir, dass wir sehr stark aus dieser Identität in Christus heraus leben und nicht nur als Lippenbekenntnis, nach dem Motto, ja, wir finden wir auch gut und so und die alten Wolfram-Seminare, die waren ja auch schon gut und so weiter. Nein, 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 es geht nicht um Lehre. Manche verwechseln Lehre und Leben. Es geht darum, dass unser Leben verändert wird. Ein Satz, der mich gestern getroffen hat, sage ich ganz ehrlich, aber es ist manchmal gut, wenn ich Dinge treffe, ist der Satz gewesen, eine gute Theologie bringt nichts, wenn sie nicht auch dein Leben verändert. Das trifft mich, weil mir die Theologie sehr wichtig ist. Aber es stimmt, wenn die nicht uns verändert, ins Handeln bringt, unsere Identität bestimmt, nicht auch einen Unterschied macht in dieser Welt, dann müssen wir überdenken, was wir da machen. Eine Kirche soll Salz und Licht in dieser Welt sein, soll diese Welt verändern, nachhaltig. Und ich glaube, das ist das, was Jesus durch uns tun will, auch als Ansgar Kirche. Er will diese Welt in Deutschland auch durch uns mit verändern. Und wir wollen gerne mit Konrad und anderen zusammen diese Botschaft der Gnade hochhalten. Wir wollen sagen, ja, Christus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm gekreuzigt. Wir leben im Glauben. Und wir leben eben letzten Endes nicht für uns selbst, auch nicht für uns als Kirche, um uns zu erhalten. Einer der grausamsten Gedanken für mich wäre, wir erhalten den ganzen Apparat einfach irgendwie am Laufen, bis der Herr wiederkommt. Ja, das wäre mir zu wenig. Entschieden zu wenig, weil dafür sind wir nicht da. Dann können wir echt dicht machen. Nein, wir wollen für Christus leben mit einer Reich-Gottes-Mentalität. Und ich schließe mit dem folgenden Gedanken. Heute Abend werden wir ja auch nochmal eine Kollekte einsammeln für die Konferenz. Und da werde ich nochmal ein paar Dinge auch dazu sagen. Wir sind dabei, als Ansgar Kirche ein Schiff zu machen. Wir machen jetzt diese Konferenzen. Wir haben mehr und mehr jetzt auch Leute eingeladen und gesagt, inspiriert uns, erzählt von uns. Das kriegt ihr vielleicht sonst nicht so mit. Wir haben Leute eingeladen, die Gemeinden erfolgreich gründen. Und gesagt, erzählt uns, wie ihr das macht, wir wollen von euch lernen. Wir haben Reinhard Rehberg eingeladen und gesagt, erzählt uns, inspiriert uns, wie ihr euren Heilungsdienst macht, wir wollen von euch lernen. Wir haben Konrad Gille jetzt hier reingeholt und gesagt, du bist frisch, du bist so schön unreligiös, erzähl uns, wie du mit Jesus lebst, wir wollen von dir lernen. Okay, wir wollen eine lernende Kirche sein. Leute sein, die nicht sagen, wir wissen es, wir können es, wir haben es, sondern wir wollen hören, was andere unterwegs sind. Nächstes Jahr werden wir auf die Ansgar-Konferenz in Wetzlar haben. Da werden wir uns mit der Reformation und der Reformationsgeschichte und vor allem auch der Bedeutung der Reformation für unser Land und auch für unsere Kirche unterhalten. Denn nächstes Jahr sind 500 Jahre Reformation. Und ich fürchte, an vielen Orten gibt es Veranstaltungen dazu, aber die wenigsten sind wirklich glaubensaufbauend. Und diese Konferenz in Wetzlar, kann ich jetzt schon sagen, das wird eine glaubensaufbauende Sache. Wo wir immer auch sagen, wir stellen uns rein in den Strom der Kirche, in den Strom der Tradition. Wir sind nicht die ersten Christen, wir sind auch nicht die besten Christen, aber wir sehen uns als Teil dessen, was Gott schon seit 2000 Jahren macht. Und wir wollen das gerne weitertragen, dieses Feuer, und sehen, dass der Herr kommt. Das ist unser Auftrag. In 2 Jahren werden wir wieder hier eine Konferenz haben. Da wird Peter Wenz kommen. Ich freue mich drauf. Also auch mal jemand anderes. Er hat zugesagt, wir haben noch keinen Termin, aber das sind 2 Jahre, noch ein bisschen Zeit hin. Und da freue ich mich auch drauf. Der wird mal einen ganz anderen Aspekt bringen, sicherlich. Aber ich freue mich drauf. Ich denke, das ist auch mal schön. Und er hat mit Freuden zugesagt, wo ich dachte, das ist ja super. Das ist auch eine feine Sache, dass er uns auch dient. Wir wollen lernen von anderen Leuten. Und unser Herzensanliegen sind im Wesentlichen 3 Dinge, die wir tun wollen. Da wollen wir euch auch gerne mit reinnehmen. Darüber werde ich heute Abend auch kurz was erzählen. Wir wollen erstens junge Leiter fördern. Weil wenn wir Gemeindegründungsbewegung sein wollen, dann brauchen wir junge Leute. Also sie dürfen auch gern älter sein. Also ich habe nichts gegen Buftis oder Senioren, die sagen, wir geben Gas, ja, wunderbar. Aber wir wollen vor allem auch junge Leiter prägen und sie mit ranziehen und ihnen Räume geben und sagen, wir wollen euch segnen und freisetzen, damit ihr das Werk weiter tut. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir wollen gute Lehre ins Land bringen. Das, was wir jetzt hier gehört haben, ist nicht Common Sense. Wir wollen das verbreiten über Internet, über diverse Schriften. Wolfram schreibt gerade ein Buch über Christusmystik. Und die Mystik ist ein bisschen verschrien in theologischen Kreisen. Aber ich finde es gut und ich hoffe, dieses Buch erblickt bald das Licht der Welt. Fände ich wirklich wichtig als einen Beitrag. So, wir wollen das alles mit nach vorne bringen und wir wollen Gemeinden gründen. Wir wollen bis zum Jahr 2020 nicht mehr 6 Gemeinden in Deutschland haben, sondern 12. Das hört sich erstmal jetzt nicht so groß an, aber es ist de facto eine Verdoppelung. Ja, das wird keine andere Kirche in Deutschland schaffen, schätze ich mal. Aber wir wollen das machen. Aber nicht, weil wir so toll sind, versteht mich? Ja, richtig. Wir wollen das machen, weil wir sagen, der beste Weg, um Menschen für Jesus zu erreichen, ist, neue Gemeinden zu gründen. Das wollen wir tun. Das heißt aber auch, ihr Lieben, wir brauchen Leute, die sagen, das wollen wir auch. Und ich bin dann bereit, manch Liebgewordenes loszulassen. Wir werden im Oktober die nächste Ansgar-Kirche gründen in Offenbach. Der Leiter kann leider nicht hier sein, weil da gab es ein öffentliches Personennahverkehrsproblem. Das ist total genial. dort zu sein. Und diese Gemeinde, die dort gegründet wurde, da ist jemand, ein Ehepaar einer anderen Anzergemeinde hat gesagt, wir ziehen dorthin. Etwa 100 Kilometer, was 90 irgendwie. Wir ziehen dahin, um dort bei der Gemeindegründung mit dabei zu sein. Davon rede ich. Auch da mal Dinge loszulassen und zu sagen, wir sehen das als unsere Berufung an, dann dort mit aufzubauen, mit dabei zu sein, das mitzuprägen. Und Gemeindegründung ist nicht so ganz easy going. Es ist ganz schön viel Arbeit. Aber wenn wir Deutschland erreichen wollen mit dem Evangelium, dann brauchen wir Hunderttausende neuer Gemeinden. Die wollen wir mit auf den Weg bringen. Es ist im Moment gerade los, auch überhaupt, wir sind auch gut vernetzt mit vielen Leuten, sehr inspirierenden Leuten. Also wir haben auch weiter wieder inspirierende Leute eingeladen. Also wir haben total lustige Sachen vor. Ich kenne einen Leiter, der es auf dem Herzen hat, andere Leiter auszubilden. Der hat in der Nähe von Gummersbach hat er eine Gemeinde gegründet und die ist innerhalb von kurzer Zeit von, was weiß ich, eine Handvoll Leute auf über 500 Leute gewachsen. So, der hat die Vision, da eine Gemeinde zu haben mit 2000 Leuten in verschiedenen Standorten. Aber da kann man sagen, ist ja schon mal schön, ist ja toll, Gummersbach ist aber nicht Hamburg. Okay, klar, ist richtig. Bergisches Land, andere Mentalität, okay. Aber er hat auch gleichzeitig die Vision, die finde ich den Hammer, 10.000 Leiter auszubilden, die jeweils 100 Leute anleiten können. Das heißt, 1 Million Menschen zu beeinflussen, okay? Und denkst du vielleicht, ja, hat er ein Leben lang Zeit oder wie? Nee, er hat schon angefangen. Und die ersten 600 Leiter werden gerade ausgebildet. 600, okay? Der Typ ist der Hammer. Wir werden ihn noch treffen. Wir haben ihn eingeladen zur Pastorenklausur im September und werden mal einen Tag mit ihm haben und gesagt, inspiriere uns, erzähl uns was, wie machst du das? Wir wollen von dir lernen. Versteht ihr, was wir machen? Wir setzen uns zu Füßen von denen, die was zu sagen haben und wir hören zu und schreiben ordentlich mit und überlegen, Herr, wo ist für uns das, was wir mitnehmen können? Und wollen das dann auch auf die Straße bringen. Natürlich nicht alles 1:1 kopieren, aber wir müssen das Rad ja nicht neu erfinden, sondern einfach gucken, okay, wo rollt's denn schon? Ja? Und dann gehen wir da weiter. Und das heißt, letzten Endes als Kirche bin nicht ich unterwegs oder Alex und die anderen in der Kirchenleitung. Als Kirche sind wir alle unterwegs. Und jeder kann sich auch fragen, will ich Teil dessen sein? Kann ich mir vorstellen, in eine andere Stadt zu ziehen? Vielleicht denken manche von euch, ich wollte immer schon mal da und da hinziehen. Zum Beispiel, ein einziges Beispiel. Wenn jemand von euch dachte, ich wollte immer schon mal in München wohnen, Klammer auf, dann solltest du ein bisschen Kleingeld haben, Klammer zu. Weil es dann leider teuer ist zu wohnen. Wir haben in München Leute, die würden unheimlich gerne eine Anzerkirche gründen. Wo ich sage, ja, wenn wir 3, 4, 5 Leute zusammenbringen, die Anzer auf dem Herzen haben, warum dann nicht eine Gemeinde starten? So diese Idee, versteht, diese Mentalität, dieses, wir sind hier unterwegs und wir wollen Dinge bewegen im Reich Gottes und zusehen, dass Gott sich verherrlicht, auch durch unsere kleine Kirche. Aber wenn Gott Segen schenkt, sind wir in 20 Jahren auch nicht mehr ganz so klein. Und das ist jetzt nicht unbedingt mein größtes Ziel, mein Ziel ist, Menschen für Jesus zu erreichen. Aber das geht am besten durch neue Gemeinden, durch blühende Leiter, durch gute Lehre und durch viel vom Heiligen Geist. Und das wollen wir sehen in unserem Land. Und von daher wünsche ich euch und mir viel Spaß dabei. Schön, dass ihr so lange ausgehalten habt. Jetzt könnt ihr euch mit frischem Kaffee, mit Frozenjoghurt, mit Kuchen, allem anderen eindecken. Und um 4:45 geht's hier weiter. Wir werden wieder ein Lied spielen und die Tür aufmachen. Wenn das Lied erklingt, kommt doch bitte wieder rein.